Bauerfein
und Kuttner.
So, hallo.
Ich war nicht sicher, ob das ist, wie du reinkommen willst, aber ich mag es.
Ich auch nicht, aber
schwitzig.
Ich habe keine andere Wahl irgendwie und dann dachte ich, ich komme einfach mit dem, was ich habe und das ist, hallo.
Weißt du noch, wie ich letzte Woche, als ich kam, eine ausschließlich falsche Entscheidung getroffen habe?
Mhm. Und heute ausschließlich
alles
richtig?
Anders gemacht. Ich meine, erstens, look at me.
Ich will nicht sagen, du hast eine Mütze auf, das können die Leute ja nicht sehen, aber es ist gleich das Erste, was mir aufgefallen ist. Und das heißt, heute
ist ja
hast du dich im Griff.
Und festes Schuhwerk und alles. Das ist im Nachhinein, als wir fertig waren mit dem Podcast, hat es geregnet draußen. Ich war einfach in Ibiza-Schläppchen und eine kleine Hippie-Bluse, was soll's, ist ja noch Sommer, stand ich im fucking strömenden Regen und es hat nochmal unterstrichen, wie schlecht diese Entscheidung war. Und jetzt kann kommen, was will. Ich habe festes Schuhwerk, ich habe eine Mütze, ich habe ein BH, alles ist am Start. Ich habe meinen eigenen Kaffee mitgebracht. Ich bin richtig am Stissel. Außer, ich habe mein Auto nicht gefunden.
Was?
Like, gar nicht. Ich bin erst gestern Abend damit wiedergekommen. Immer wenn ich wiederkomme mit dem Auto, sage ich mir, jetzt merkt ihr, wo das Auto steht, damit du es morgen noch weißt. Und heute früh alles weg. Ich habe es einfach nicht gefunden, sodass ich literally aufgegeben habe und mit so einer scheiß Mietkarre hergekommen bin. Und das macht mich irre, denn wo soll's denn? Vielleicht wurde es teuer umgeparkt. Wir sprachen ja auch letzte Woche drüber. Dann wäre halt schön, wenn sie mir sagen, wo, aber es gibt keinen Grund dafür. Ich weiß nicht, wo das Auto ist. Ich habe eins von diesen Mietautos genommen, wo man nie weiß, wie es angeht. Ist das ein Ding für dich oder kennst du dich gut genug aus mit Autos?
Ja, klar.
Wirklich, weil wie oft ich da drin sitze und denke, Schlüssel oder drücken oder muss man jetzt ein Rad schlagen? Nie weiß ich, wie
ja,
die Karre
angeht.
Ja,
das stimmt. Manchmal ist ein bisschen unübersichtlich. Man könnte das vereinheitlichen. Warum gibt's nicht DIN-Autos? In Deutschland gibt's für alles eine DIN. Warum nicht für
exakt
die Bedienung eines Autos?
Oder einfach der Fakt, es wird ein Schlüssel benutzt. Das wird mir schon reichen als DIN für ein Auto.
Aber es ist, glaube ich, auch bei Autos wie bei Menschen, auch die Autokonzerne denken sich, lass es mal total individuell machen. Lass mal ganz besonders. Das haben nur wir. Bei uns drückt man kein Schlüssel. So, war cool.
Genau. Unser Knopf ist im Kofferraum. Die steigen erst aus, dann drücken sie, den kommen sie wieder rein. Ich weiß, wie ich vor 2 Jahren, als es neu war, das Business mit dem ganzen Auto-Carsharing und ich mit dem 2008er Golf seit Jahren fahre, ich die Karre nicht anbekommen habe, wirklich nicht anbekommen habe. Ich musste aussteigen und ein Pärchen fragen, ob sie mir sagen, wie es geht. Das Tollste war, dass der Typ so, keine Ahnung, und die Frau so, ja, passiert mir auch da. Und die Frau konnte mir dann erklären, wie die Karre angeht. Und das werde ich nie vergessen. Ich habe mich so geschämt und gleichzeitig läuft die Kohle läuft und man denkt, oh Gott, 26 Cent, nochmal 26
wie früher
Cent.
Telefonieren.
Ja,
einfach.
Also es
teuer.
Stresst mich. Ich will bitte mit meinem Auto wieder fahren. I don't like it.
Also ich habe es mal geschafft in einem Mercedes, wirklich ich habe das Navi nicht, ich habe es einfach nicht hinbekommen.
Ja.
Es war nicht menschenmöglich. Man musste Räder drehen, man musste Knöpfe drücken, man musste irgendwelchen Pfeilen folgen, es hat Stunden gedauert und irgendwann habe ich gedacht, ich glaube, wenn ich einfach nach Schildern fahre, muss es schneller gehen, als jetzt weiter im Parkhaus zu stehen und auf eine Blitzeingebung in Sachen Navigationsgerät zu hoffen. Wahnsinn. Ich würde darum bitten, dass das vereinfacht wird auch. Also wenn man das nochmal vergleicht,
alles vereinfacht wird auf
Handy
Welt.
Anmachen, 2 Sekunden eine Adresse eingeben, zack, Route wird berechnet und man fährt schon los. Bei Autos sitzt man mal 10 Minuten, die man eigentlich schon gut gebrauchen könnte, um schon zu fahren, da und versucht das einzugeben und es muss einfacher gehen, weil wir ja jeden Tag sehen, dass es einfacher geht.
Vielleicht über sowas wie Siri. Ich nenne Siri übrigens schon seit Jahren Siggi. Ich glaube, die haben jetzt offiziell angefangen, dass man das machen kann. Aber ich habe damals Apple noch ausgetrickst, weil ich einfach super undeutlich Siri gesagt habe, sodass es Siggi ist. Und man könnte doch einfach zum Auto sagen, Studio Katrin. Nicht, dass das eine echte Adresse wäre, aber so. Und dann würde der sich
alles von alleine
rühren.
Ich möchte überhaupt nicht mit fremden Stimmen verbunden werden, die ich nicht kenne. Keine Alexas, keine Siris, keine alles deaktiviert. Ich möchte einfach die Funktion nicht nutzen. Ich kaufe keine Geräte, die Funktion anbieten, weil ich es so schrecklich finde. Deswegen bitte, falls jemand uns zuhört, auch da nochmal vielleicht eine Alternative für Leute wie mich. Aber ansonsten fein, cool, ich bin dabei. So, jetzt eine Frage, die mir seit 5 Minuten unter den Nägeln brennt. Passierte das öfter, dass du dein Auto nicht findest? Ja?
Mann, schon immer. Das könnte.
Wie
also,
kann man denn sein Auto nicht finden?
Ich vergesse einfach, wo ich es hingestellt
habe. Es könnte
hab.
Mir nicht passieren.
Aber das ist wie übrigens das von letzter Woche mit dem sich einen Wecker stellen, obwohl man nicht aufstehen muss. Es ist ein Phänomen. Mir haben Leute geschrieben, was? Mal habe ich auch immer gemacht. Und das ist mit Autos auch so. Niemand findet sein Auto. Ich habe sogar zu Hause so einen kleinen Metallkasten, wo mein Kiez aufgemalt ist, also professionell aufgedruckt, wo man kleine Magnetautos hin und her schieben kann, sodass wenn du nach Hause kommst, du dein kleines Magnetauto dahin schieben kannst, wo du geparkt hast, damit du es dann weißt. Aber guess who?
Das kann übrigens dein Handy auch, ne? Sich merken, wo das Auto
steht.
Ja,
aber allein das vergesse ich halt. Oder ich denke, come on, wer vergisst schon, wo das Auto steht? Aha. Und sobald ich dann oben bin, weiß ich es schon nicht mehr. Mich macht das fuchsig. Ich könnte nie so abschalten,
dass ich nicht wüsste, wo mein Auto steht.
Glaubst du ernsthaft, das ist eine Form von Abschalten? Have you met me?
Ich weiß nicht, was das Gegenteil von Abschalten ist. Weil wie kann es, also es ist mir wirklich...
Weil jede andere Information, die danach kommt, in meinem kranken Hirn, ich habe übrigens meinen ADS-Folder mit, weil ich gleich noch dahin muss, jede andere Information ist wichtiger in meinem Kopf. Ist das mein Briefkasten? Hi Nachbar. Der Papiermüll muss raus. Wieso bellt denn der Hund nicht? All das passiert innerhalb von den wenigen Sekunden zwischen Auto und zu Hause. Und dann ist mein Kopf so, ja gut, das mit dem Auto ist nicht so wichtig. Hauptsache ich weiß, wann der Papiermüll draußen ist. Das ist eine geistige Behinderung quasi.
Ah, verstehe.
Von vielen Menschen. Bitte schreibt alle, Katrin, wenn ihr regelmäßig euer Auto...
Das ist eine Sauerei, mir jetzt Leute schreiben zu wollen, die mir sagen wollen, dass sie ihr Auto finden oder nicht. Das geht gar nicht.
Nein, sie werden dir nur sagen, dass sie es nicht finden. Und dann wirst du...
Ich glaub's dir. Schreib mir nicht, schreib Sarah.
apropos mir schreiben. Wir müssen einmal kurz all die Hochzeiten abfeiern, zu denen wir aus Versehen eingeladen wurden.
Also ich wurde nur zu einer eingeladen, wie im Real Life eben auch.
Aber Katrin, du würdest all das bekommen, wenn du dich nicht so weigern würdest, Kontakt aufzunehmen mit den Menschen da draußen. Wir wurden zu bestimmt mindestens 8 ernst gemeinten, halbwegs in der Nähe stattfindenden Hochzeiten eingeladen. Und ich habe sofort falsch reagiert. Und ich war, statt zu sagen, yay, endlich eine Hochzeit, wir wollten doch da wirklich hin, war sofort meine neue Reaktion, oh Gott, all die Einladungen, muss man denen jetzt zurückschreiben? Ist das nicht eigentlich viel zu intim? Das ist doch deren Hochzeit. Ich habe da gar nichts zu suchen. Warum wollte ich da überhaupt hin? Das werden mir zu viele Menschen sein. Dabei schreiben Leute sogar, dass du tanzen darfst und ich Tupperware mitbringen kann.
Die habe ich auch bekommen. Und die habe ich wirklich in der engeren Auswahl als... weil es auch die einzige ist, die ich bekommen habe. Aber die war so nett, dass ich gleich dachte, da müssen wir echt drüber reden, ob wir da nicht hingehen.
Ja, das macht sofort viel Stress bei mir, weil ich denke, jetzt schuldig 8 Leuten da hinzukommen. Und es ist eigentlich, ist mir dann erst eingefallen, das Gegenteil von wie ich ticke, weil dann sitzen Leute da und sagen, guck mal, da sind Katrin und Sarah. Und das ist
gar nicht. Wir fallen da gar nicht auf.
Ja, du hättest doch deinen silbernen Streichholzanzug an, oder nicht? War das nicht der Plan?
Nee, ist das eine Karnevalshochzeit oder was?
Ich dachte, darum geht's bei der Hochzeit.
Nee, das hast du jetzt neu erfunden.
Dass wir tanzen können.
Aber es ging nie darum, dass wir da verkleidet auftauchen, im Sinne von, ich habe einen blauen Kopf und bin nun mal die Stecknadel, die ich mit 9 beim Kinderfasching war.
Du wirst so gut aussehen in so einem super engen...
Mit diesem blauen Kopf, das war wirklich das... Du hast noch nie so gut ausgesehen mit diesem blau angemalten Kopf
so
und dem
sexy.
Blauen Haar.
Du warst noch nie so sexy, wie als du eine Stecknadel warst. Ja, gut. Mhm. Zu einer Hochzeit können wir vielleicht wirklich gehen, weil die habe ich schon... Da hat mir jemand sogar richtig wie so ein...
Hast du die Einladung bekommen?
Naja, eine Einladung im Sinne von ein kleines Buch habe ich bekommen. Und zwar von Jane und Christian, deren Hund ich ab und zu erziehe. Ich habe bis heute denen nicht privat Danke gesagt. Entschuldige, lass mich das kurz machen. Jane und Christian, sorry, ich habe gar nicht mich geantwortet, aber das ist so süß. Ein richtiges Buch mit coolen Sachen findet in Brandenburg statt nächstes Jahr. Und die sind auch keine Freaks. Da weiß man von vornherein, das sind gute Menschen. Also lass uns das machen.
Ich glaube, gar keine Freaks schreiben uns, dass sie uns zu ihrer Hochzeit einladen wollen.
Nein,
oder?
Das glaube ich auch nicht. Aber man so richtig wissen tust es auch nicht. Weißt du, denkst du, oh, ein super cooles lesbisches Paar. Wir wurden auch zu einer tollen lesbischen Hochzeit eingeladen. Aber man weiß nie. Man weiß nie. Bei Jane und Christian wissen wir, Hund Chester geht auch klar. Da sind wir safe.
Hey, übrigens, ich würde jetzt gerne an dieser Stelle einen Blog anfangen, den wir ja auch nochmal rausschneiden können, falls es irgendwie nicht funktioniert. Aber diese 100.000...
So
Mark-Show ist doch wieder quasi eingeführt worden, kam im Fernsehen. Und da treten 3 Paare gegeneinander an und versuchen, die 100.000 Mark zu bekommen. Und da war
Zwischenfrage, Mark?
Ja, es heißt immer noch Mark, weil alle Shows aus den 90ern jetzt wieder belebt werden. Und damals gab es nur Mark. Und ich habe es nicht bis zum Schluss gesehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall traten 3 Paare gegeneinander an und ein Paar war lesbisch. Und dann wurde wieder gesagt, so, dann kam die so und es war so, hey, es ist so toll, dass ihr das macht, dass ihr auch mal da seid. Und dann denke ich immer so, ist das nicht total schwach?
Das ist das Gegenteil von Inklusion. Das ist extra so, nochmal klar machen. Ihr seid sehr speziell.
Als wären die irgendwie so, aber jetzt echt super, dass ihr euch hierher traut. Oder man weiß gar nicht. Und man denkt immer, oh Gott, ich finde das finde ich zum Beispiel wirklich schlimm, diskriminierend.
Ja, das ist.
Und alle sind aber immer so und die grinsen dann auch immer so. Und ich so, oder bin nur ich irgendwie komisch? Ich meine, es geht mich ja nichts an, ich bin nicht betroffen und so. Ich muss auch gar nichts dazu sagen, aber es fällt mir jedes Mal auf. Ich denke so, ich finde es blöd, dass die da so, hey, toll.
Ja, als wäre es eine Leistung. Aber das ist so ein bisschen fehlgeleitetes Lob. Die Grundintention ist auf irgendeiner Ebene eine gute, aber halt auch so eine 2000er.
Aber auch aus den 90ern irgendwie so. Hey, dass ihr euch das traut, so rauszugehen in die Öffentlichkeit. Oder was ist der Subtext irgendwie heutzutage?
Also im Grunde will man, glaube ich, sagen, guck mal, wir machen es auch anders. Und dann macht man es genau nicht anders, indem man da 3 Leuchtpfeile drauf macht und sagt, das ist schon ganz besonders, wenn die anderen Paare mal kurz zur Seite gehen könnten, dass man hier nochmal mehr Licht und Glitzer sieht.
Ja, und vor allem...
Wie wirken die denn?
Man, ganz... Super, das waren 2 Österreicherinnen, die waren super einfach. Und das Ding ist auch, manchmal hilft es ja, die Sachen umzudrehen. Ne? Bei Frauen macht man das ja oft, dass man dann sagt, hey, stell dir vor, zu einem Mann würde jemand sagen und so. Und da habe ich auch gedacht, stell dir vor, wir würden alle zur Fernsehsendung und so, ihr seid heterosexuell und habt euch hier, wow, mal Riesenapplaus. Es würde nicht passieren.
Wer hat das moderiert? Ist das immer noch Ulla Kockenbrink?
Yes, Ulla Kockenbrink macht das immer noch. Ja.
Wie sieht die aus?
Ulla Kockenbrink sieht genauso aus
wie in den 90ern. Ich weiß überhaupt nicht, wie Ulla Kockenbrink aussieht, fällt mir gerade. Lass mich kurz ein geistiges Bild machen.
Ich finde, wenn man nicht weiß, dass das eine neue Sendung ist, könnte man denken, man ist in eine Sendung aus den 90ern geraten. Und das meine ich jetzt so nicht mal negativ. Ulla Kockenbrink sieht einfach immer noch aus wie früher.
Aber vielleicht ist das der Deal. Vielleicht dachten die, lass mal wirklich wie in den 90ern sein und das lesbische Pärchen nochmal auf so ein super peinliches Podest stellen.
Nein,
vielleicht ist das nur richtig gut recherchiert, wie so eine History-Geschichte. Wie so eine Dokumentation der 90er. Ja, das klingt ausreichend armselig. Bist du bereit für eine gute Nachricht? Ich habe mir vorgenommen, könntest du eine gebrauchen? Ich habe diesmal mein Zettel.
Ich habe das Gefühl, du musst mir immer Bescheid sagen, ich schimpfe immer so viel raus. In meinem Anprangern der schlechten Dinge der Welt hatte ich so das Gefühl, dass ich vielleicht, seit wir aus der Sommerpause zurück bin, ein bisschen viel rausgeschimpft habe, ohnehin.
Naja, aber das
also
fragst
jetzt
du
ich schon
mir jetzt
wieder
so
was
falsche.
Gefunden, was ich anprangern muss in unserer TV-Landschaft.
Wie, aber wir finden doch auch ein paar andere Sachen gut.
Ja, lenk schnell ab.
Irgendwann,
gute Nachrichten.
Achtung,
jetzt gute Nachrichten.
Gute Nachrichten, gar nicht so sehr für dich, aber ich versuch's trotzdem mal rauszuwerfen. Die erste vegane Weißwurst auf dem Oktoberfest.
Ja, das liebe ich doch, ist doch toll.
Und ja, aber vegan, ja, Wurst, bei Wurst wirst du aufgeregt. Nee. Da hast du jetzt so ein feuchte Äuglein bekommen. Hast du den Teil mit vegan gehabt?
Nee, es gibt auch vegane Landjäger zum Beispiel, wo ich wirklich, die habe ich jetzt quasi ersetzt, substituiert beim Wandern, weil ich komme aus einer Familie, wo man sobald mehr als 5 Kilometer auch mit dem Auto gefahren werden, wird einfach schon mal eine Landjäger eingepackt, weil im weitesten Sinne fällt das unter Wanderung und Ausflug, ja. Und die habe ich substituiert des Häufigeren jetzt schon durch vegane Landjäger. Und da sitze ich jedes Mal im geöffneten Kofferraum meines Autos an der ersten Raste und
noch
sage...
Nicht einen Meter gelaufen.
Keinen Meter gelaufen, selbstverständlich. Und sage den Satz, also dafür muss man doch jetzt wirklich keine Tiere mehr töten.
Während dein Kofferraum aber noch voll mit Original-Landjägern ist.
Während ich aus dem Maultaschenautomaten noch frisch verpackte Maultaschen rumfahre. Nein, ich versuche, also wann immer ein Produkt auf den Markt kommt, das das tierische Produkt quasi ersetzt, bin ich die Erste, die es mega findet.
Okay, dann ist doch eine gute Nachricht
für
dich.
Super
ist es, also relevant ist es vor allem, weil es eben auf dem Oktoberfest ist. Das finde ich schon wirklich relevant.
Und, aber die Frage wäre halt jetzt, wie schmeckt diese Weißwurst? Woraus besteht diese Weißwurst? Und können wir die mal testen vielleicht?
Das weiß ich doch, die Antworten darauf. Also eine Antwort darauf. Erbsenprotein.
Ah ja, Erbsenprotein.
Da ist allerdings auch schon fertig mit meinen Antworten. Und sie ist an 2 Standorten erhältlich.
Toll.
Und zwar vorne und hinten vielleicht. Mehr Info. Wir haben letztes Mal gesagt, dass wir auch bei den guten Nachrichten so ein bisschen clickbait-mäßig vorgehen
Ende,
wollen.
Nur die Wurst hat 2.
Weil bei goodnews.de oder wie das heißt, das funktioniert nicht so richtig, sich das durchzulesen und dann auf den Artikel zu gehen, weil dann stellt sich oft raus, dass das schon vor 3 Jahren war und so. Ja. Deswegen will ich, dass wir da auch so ein bisschen clickbait-mäßig nur die Überschriften lesen. Ich habe noch 1, 2, 4, falls 4. du später welche brauchst.
Toll.
Sag einfach immer Bescheid, wie wenn du so eine Banane oder ein Wasser über den Kopf
ich
brauchst.
Ich kann mir aber jetzt nur mal ganz kurz vorstellen, dass eine vegane Weißwurst relativ easy, also dass eine Weißwurst relativ easy vegan nachzubilden ist, auch vom Geschmack und der Konsistenz. Ich könnte mir vorstellen...
Wonach schmeckt denn Weißwurst nochmal? Ich habe in meinem Leben vielleicht eine gegessen.
Weil jetzt sage ich nach Weißwurst und dann was...
Use your imagination. Im Vergleich zu so anderen Würsten wahrscheinlich weniger salzig, weniger, also so eine
Knackwurst. Nee, die ist schon sehr würzig, weil da sind ja Kräuter drin, aber sie ist sehr wabbelig, kann man sagen. Ja. Also die Konsistenz ist eine Anti-Landjäger. Sie ist nicht fest und hart, sie ist
ist doch perfekt für Erbsenprotein. So stelle ich mir alle...
Sie kommt ja auch im Wasser und so ist sie ein bisschen. Wie fischig eher. Also eher so die eher der Fisch unter den Würsten. So ein bisschen glitschig.
Oh, ohne Scheiß. Ich will davon gar nicht
jetzt
die originale Variante.
Jetzt ist wieder jemand Weißwurst.
Also falls ihr eine vegane wollt, an 2 Standorten auf dem Oktoberfest gibt's die. Keiner weiß genau wo, aber geht einfach dem Fisch hinterher. Oh, das war die unschönste Beschreibung von Weißwurst. Oh, das, wir haben richtig was zum Vegetariatum dazu getan. Das ist gar nicht so schlecht.
Aber es würde mich mal interessieren, wie man sonst Wie könnte man sonst eine Weißwurst beschreiben? Das würde mich mal interessieren. Schreibt da mal der Sarah.
Ich habe neulich irgendwo gehört, dass man die angeblich wirklich nicht zuzelt, dass das so eine Touristenverarsche ist, dass man die einfach ganz normal isst und dass ja, aber die Info kommt von meinem Mann, der merkt sich manchmal nur den Fun-Teil und vergisst den ernsthaften Teil. Deswegen kann sein, dass das nicht stimmt. Aber
ich meine, sie haben extra ein Wort dafür erfunden, zuzeln. Ich glaube nicht, dass die Bayern, die ja sehr wenig auf die Außenwelt oft reagieren, extra was erfunden haben, um die Touris zu neppen. Also außer mit Preise.
Warum nicht? Ich könnte mir vorstellen, die Bayern finden das super lustig, die Touris zu neppen. Gerade deswegen.
Die Bayern sitzen da seit hunderten von Jahren und lachen sich kaputt. Dass nur
wird schon
die
seit hunderten Jahren gezuzelt?
Ich glaube, dass die Weißwurst gibt es schon sehr...
Ja, aber die Zuzelei vielleicht lange. Nicht.
Ich glaube, gezuzelt wird, seit es die Weißwurst gibt. Also auch da gerne. Ich habe jetzt da kein spezielles Wissen, würde ich jetzt mal annehmen. Dass das einhergegangen ist. Das eine kam mit dem anderen. Und ich würde jetzt, ich traue es den Bayern nicht zu, dass sie extra sitzen, sie da jetzt seit hunderten von Jahren und denken so, die Tuis, denk mir zuzelnde Wurst, mach mal gar nicht.
Aber,
das glaube ich nicht.
Oh Gott, ich kann Dialekt, ich kann überhaupt nichts. Ich habe was vielleicht dagegen sprechen könnte, weil, wenn es die Wurst schon so lange gibt, dann ja auch in Zeiten, in denen wir kaum was hatten, Stichwort Krieg und so, da lässt man doch nicht den guten Darm, das klingt auch richtig falsch, der gute Darm, wenn gezuzelt wird, hast du ja am Ende noch die Hülle und die wird ja nicht danach noch gegessen, oder? Ist das nicht Lebensmittelverschwendung, so wie man Kartoffeln auch mit Schale isst, zumindest im Krieg?
Ich glaube, dass man den Darm um die Wurst rum nicht mit der Schale einer Kartoffel vergleichen kann, ehrlich gesagt.
Aber alle anderen Würste haben doch auch Darm, den man mit isst.
Ja, aber die Wurst ist ja quasi nicht im Darm geboren, sondern die wurde da ja von einem Menschen reingemacht, wohingegen die Kartoffel schon so auf die Welt gekommen ist.
Aber alle anderen Würste, außer die Currywurst, gibt's ja auch mit und ohne Darm in Berlin.
Ja, das ist ja eine philosophische Frage. Mit oder ohne Darm die Currywurst.
Ja,
dazu später mehr.
Ja, nicht von mir. Du Würste, das
ohne
ist dein
Darm,
Thema.
Ohne Darm, ja? Currywurst immer ohne
Warum?
Darm. Ja, das ist einfach das alte Currywurstgesetz. Currywurst ohne
Darm. Das wusste ich auch, aber ich wusste auch, es gab keine Begründung, nur mit, deine. Das ist Darm, das alte Gesetz.
Nee, aber ich finde, mit Darm ist nicht the original Currywurst. Ist vielleicht so, wie man es gelernt hat, aber ich finde, wenn man es mit Darm gelernt hat, ist falsch gelernt.
Also ehrlich gesagt fällt mir jetzt erst auf, dass ich finde, dass du als Nicht-Berlinerin das überhaupt nicht beurteilen darfst.
Ich bin gar nicht sicher, weil wir in Schwaben essen auch die Currywurst ohne Darm, so wie ihr in Berlin und das schon immer. Und deswegen würde ich mal sagen, kann ich das sehr wohl beurteilen.
Okay, I don't care. It's
ich habe vielleicht Wurst. Mehr Currywurst ohne Darm gegessen als viele BerlinerInnen.
Du hast generell mehr Wurst gegessen als viele BerlinerInnen.
Oh Gott, das darf man auch nicht mehr sagen. Mhm. Das ist einfach so das neue Assi. Ich habe so viel Wurst gegessen in meinem
Wobei
Leben.
Wobei ich das interessant finde mit diesem... Also ich habe schon grundsätzlich Bock, Fleischkonsum zu, wir sprachen auch schon mal drüber, zu reduzieren und wir machen das ja auch. Ich kann nur mit Fleischersatzprodukten nicht. Ich habe dann eher Bock, was
Probier
ganz anderes
zu essen.
Probier
mal diese Landjäger.
Oder
dafür
Eier.
Muss man keine Tiere mehr töten. Eier sind wirklich ein bisschen schwer. Flohsamenschalen sind guter Eierersatz.
Also ich hoffe, dass mein fehlendes Geräusch mein Gesicht klar macht. Du kannst doch nicht sagen, Flohsamenschalen sind ein guter Eierersatz.
Mega.
Das ist wie... guter Schokoladenersatz.
Nee, du kannst das nicht sagen, solange du es nicht ausprobiert hast. Das ist so verrückt, was Flohsamenschalen mit Lebensmitteln machen können. Probier's aus.
Aber was macht man damit, außer die dann
Ein
essen?
Ei ist ja nur zum Binden. Du machst Eier in die meisten Sachen nur rein.
Ich
damit
rede von
die Sache
einem hartgekochten Ostei. Eins, was
dass
es blau ist.
Ich esse keine Eier. Ich brauche Eier nur zum Binden, zum Beispiel von Königsberger Klopsen.
Zum Binden? Ich habe noch nie mit einem Ei was gebunden, außer meine Beziehung zu
gut.
Hühnern.
Verstehe. Nee.
Dürfen wir jetzt über Hühner
reden? Ich sage das nicht. Geschickte Überleitung, mein Dear.
Es war aus Versehen, aber mein Kopf hat... Also wir reden jetzt noch nicht darüber, dass du Angst vor Hühnern hast.
Ja, wir können schon über Hühner reden. Ich halte es auch für eine alte Geschichte, aber wir können auch gerne noch mal drüber reden. Also, ich bin ja unter die Bäckerinnen gegangen.
Ja, stimmt.
Und ich mache ja meine eigenen Sauerteigbrote, ne? Mittlerweile glutenfrei, aber auch normal. Und wenn du das regelmäßig machst, also backen, du brauchst einfach wahnsinnig viele Zutaten, sehr viel Mehl und Nüsse. Also ich schleppe die ganze Zeit Mehl und Nüsse nach Hause. Und ich habe schon die ganze Zeit gedacht, hey, wieso gibt's das nicht in groß? Wieso renne ich die ganze Zeit wegen 10 Nüssen in den Supermarkt? Und warum werde ich dabei arm? Andere Frage. Also
ja,
geht es nicht auch qualitativ super und trotzdem bezahlbar? So, und dann habe ich unseren heutigen Werbepartner Koro entdeckt. Und die fragen sich nämlich dasselbe wie ich. Und die haben deswegen den Handel neu gedacht. Weil bei Koro gibt es leckere und haltbare Lebensmittel in effizienten Großpackungen, was gleichzeitig eben auch weniger Verpackungsmüll bedeutet. Und das ist aus meiner Sicht jetzt schon ein Triple Win.
Ja.
Also ich kaufe da mittlerweile wirklich alles von 1 Kilo geröstete Haselnüsse bis hin zu Kurkuma-Kapseln oder auch Cashewmus.
Ja, macht totalen Sinn. Nicht nur, wenn man Bäckermeisterin ist, wie du, ne? Nur eine Tudle jetzt. Aber auch einfach, wenn man Nüsschen mag, zum Beispiel, oder Früchtchen. Ja. Das ist total irre, was für aufregende Produkte Koro hat. Die haben von getrockneten Erdbeerscheiben, die kann man einfach wie so Chips knuspern. Dann haben die klassisches Dörrobst, dann haben die Schokofrüchte, es gibt Himbeeren in weißer Schokolade, es gibt Grappa-Trauben in Vollmilch, die haben Aprikosen in Zartbitter und. Das ist echt unfassbar, was für Ideen die überhaupt haben. Da käme ich gar nicht drauf, so Essen herzustellen. Supergeil. Und die haben auch nicht nur Nüsschen und Früchte, es gibt auch Fenchel-Pesto und Auberginencreme und sogar vegane Currywurst.
Wirklich. Könntest du aufhören, ich krieg sofort Hunger oder will jetzt auf die Homepage.
Ich weiß, du kannst ja auch gleich auf die Homepage. Die haben über 1100 Produkte. Das ist irre. Das ist ein ganz guter Mix aus konventionellen und biologischen Produkten. Und im Ernst, man könnte einfach stundenlang bei Koro online rumhängen, sich umsehen, sich Appetit machen lassen, so wie du, und hätte dabei einfach die beste Zeit des Lebens. Wenn vielleicht noch ein Rabatt dazu käme, wäre es die allerbeste Zeit des Lebens. Naja, man kann nicht alles haben.
Ich will es sagen, okay? Also, wir haben extra für unsere HörerInnen einen Code. Dieser Code heißt Bauer, Feind und Kuttner. Also schreibt das bitte einfach alles groß und in einem durch. Bauer, Feind und Kuttner. Zack, spart ihr 5% aufs gesamte Koro-Sortiment auf www.korodrogerie.de. korodrogerie.de. Das bitte merken und eingeben. So, den Code und alle weiteren Infos, für wen es jetzt doch ein bisschen zu schnell war, findet ihr wie immer nochmal in den Shownotes.
Ja, so ärgerlich, dass wir jetzt den Podcast weitermachen müssen, weil eigentlich will ich da jetzt kiloweise essen. Früchtchen und Nüsschen und Mousse kaufen.
Ich möchte es schon essen, ehrlich gesagt. Ja, ich möchte es gar nicht mehr bestellen. Ich möchte es ehrlich gesagt gleich essen.
Ja, wir klauen unseren eigenen Code und nutzen den nachher. Keine Werbung mehr. Du hast also schlimme Angst vor Hühnern.
Jetzt möchte ich nicht mehr mit dir darüber reden, weil du mich schon ausgelacht hast, bevor ich was gesagt habe.
Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Jetzt erzähl halt.
Jetzt möchte ich.
Ich habe auch keine feste Beziehung zu Hühnern.
Die Sarah war heute im Podcast sehr gemein.
Komm, sag schon. Ich finde die auch gruselig, Katrin. Wie die mit ihren Augen und die
Schnäbel. Es ist Zeit für eine gute Nachricht. Zeit für eine gute Nachricht. Schnell.
Okay, das ist eine richtig coole Nachricht. In Neu-Delhi gibt es Glück als Unterrichtsfach für Kinder.
Ah.
Und das ist nochmal aufgeteilt in kleine Kinder und große Kinder, falls du mehr Input haben willst, seit 2018. Und zwar 3- bis 14-jährige Kinder haben in Neu-Delhi Glücksunterricht. Die einstündige Happiness-Class soll, das macht totalen Sinn, psychischen Erkrankungen bei Schülerinnen vorbeugen. Meistens geht's so los, dass die Kinder einfach nur eine Frage beantworten sollen, irgendwie eine schöne und darüber philosophieren und sich den Rest wohlfühlen, glaube ich. Um es mal kurz zu machen, ist das nicht toll?
Das ist toll. Das ist wirklich richtig schön.
So was hatten wir in der
Schule nicht. Beruhig mich gleich. Ich werde gleich ganz ruhig und denke, das ist aber schön.
Hattest du so wie hießen das in der Schule bei uns? Sozialkunde oder was? Das war bei uns im Osten, glaube ich, nochmal eine andere Nummer. Nee, aber so übers Leben lernen.
Nee, das hatten wir nicht. Übers Leben lernen.
Also das war bei euch Schwaben, gab es nur
Schwaben
Arbeit 1 und Arbeit 2.
Ein einziges übers Leben lernen.
Ich hätte das geliebt. Dieses ganze, wie geht man, also ich weiß nicht, ob die das dann lernen, aber so ein Umgang, vielleicht ist es in der heutigen Schule so, wie geht man mit anderen Menschen um, Körpersprache erkennen, wenn das dein Freund weint, nicht reinhauen, sondern trösten, so Sachen. Oder ist das Elternaufgabe wahrscheinlich, ne?
Naja, aber das ist ja immer die Frage, wo da die Grenze verläuft zwischen Schule und Eltern. Wer hat welche Aufgabe? Klar liegt der Erziehungsauftrag eigentlich bei den Eltern, aber du bist als Kind auch einfach sehr viel in der Schule. Deswegen, klar, erziehen dich LehrerInnen schon auch immer mit. Insofern, finde ich schon, dass man die auch mit der Kompetenz ausstatten muss, dass die eben auch Menschen ins Leben schicken später mal.
Ja, vielleicht auch auf so eine Art, die vielleicht auch nicht jedes Elternteil weiß. So Körpersprache von Menschen wäre doch cool.
Ja, oder so auch so Basic-Sachen wie zum Beispiel, wie schlichtet man einen Streit oder wie entschuldigt man sich
und wie streitet man generell?
Ja, genau. Oder wie kommt man, wenn man sich zum Beispiel gestresst fühlt durch irgendwas, was ja zum Beispiel auch unser Thema ist, wie geht man selber damit um? Was gibt es für Mechanismen, das zu lösen für sich selber? Das fände ich alles total gut.
Aber vielleicht gibt es das auch schon. Ich kenne kaum Leute mit Kindern. Kennst du Leute mit Kindern, die man mal fragen könnte, ob sowas in der Schule gibt?
Nein, das wird in der Schule eigentlich nicht gemacht. Also
wirklich
es gibt schon ganz, es gibt schon Leute, die ihre Kinder auf ganz coole Schulen geschickt haben, aber so wie ich es verstehe, ist das tatsächlich die Ausnahme. Und das, was immer noch gemacht wird, ist, so, du bist 10, der Arbeitsmarkt ruft, streng dich an. Also dass Kinder schon heute echt ein krasses Pensum abarbeiten müssen, viel lernen müssen, viel Druck haben und eigentlich keiner so genau weiß, wieso. Und dass das wenig individuell ist.
Das wäre anders jetzt. Ich dachte, dass alle so Montessori-Kinder dürfen was wollen, was ich ja geil finde. Ich finde ja nichts schlimmer, als wenn Kinder automatisch so mitmachen bei Erwachsenensachen. Gib mal der Tante einen Kuss. Nein, keine Kinder. Das finde ich richtig schlimm. Kinder, die andere küssen müssen. Komm mal her, gib mal der Tante einen Kuss. Und dann gibst du dem Opi nochmal einen Kuss. Und all die kleinen Kussgesichter, wo du siehst, ich will dem Opi keinen Kuss geben. Und dann wird so ein ganz spitzer Mund. So bin ich noch groß geworden, dass Leute geküsst werden müssen oder gedrückt werden müssen. Und ich glaube, heute ist bei den Eltern so, nein, Kinder müssen nichts.
Nein, das stimmt. Cool. Aber ich glaube, dass Schule ja einfach, das sind ja so viele Kinder mittlerweile in einer Klasse, meist, dass du zum Beispiel, du kannst ja gar nicht individuell auf die Kinder eingehen. Es gibt schon Schulen, wo die dann quasi nur lernen dürfen, was die lernen wollen und wo die jetzt auch keine Noten in dem Sinne kriegen. Aber ich glaube, in der Regel ist Schule immer noch so, wie wir das kennen. Nur halt, für uns ist ja auch alles stressiger geworden gefühlt. Ich glaube, die Kiddies fühlen das auch so.
Ich habe direkt Bock, mal in eine Schule zu gehen. Darf man da als normaler Mensch
hospitieren? Jetzt sag nicht wieder was, wo dich 10 Schulen einladen oder so. Ja, da habe ich gemerkt, das ist gar nicht mein Ding. Da sind ja Kinder in so einer Schule. Da muss ich womöglich noch mit LehrerInnen reden. Oh mein Gott, habe eh schon keine Zeit. Und dann auch, ich hatte Schule eh schon immer gehasst. Nee.
You know me well by now. Es war genau dieser sehr kurze Ablauf. Sollte ich mich in Schulen einladen, um mal zu gucken? Und dann genau.
Schreibt der Sarah, wie es heute in der Schule ist. Das geht, würde ich mal.
Aber ladet sie nicht ein. Sie hat einen enormen Druck, auch kommen zu müssen.
Wenn ich dich da mal kurz wieder aus der Bredouille reißen dürfte.
Loving it. So, Mausezahn.
Also liebe ich. Glück als Fach finde ich ganz, ganz super. Es gibt übrigens auch Studien darüber, dass manchmal meditiert wird in so, aber meistens glaube ich eher auf Eigeninitiative der LehrerInnen hin, dass zum Beispiel 15 Minuten am Anfang der Stunde und 15 Minuten am Ende meditiert wird. Und die Effekte
sind dann nur noch 10 Minuten Unterricht dazwischen?
Ja, ist doch super. Kinder wollen doch eh nicht, können sich doch eh nicht länger konzentrieren.
Kinder können auch nicht meditieren.
Ja. Nee, das ist ja einfach, das Meditieren ist ja gar nicht so dieses super strenge, dass man jetzt nach Regeln und Anleitung oder so, das haben wir im Kindergarten oft auch gemacht, dieses einfach alle sitzen ruhig, wo man immer dachte, die Kindergärtnerin will auch einfach mal, dass ein bisschen Ruhe ist, ne? Wo man alle ruhig sitzen mussten und einfach so 5 Minuten hören. Welche Geräusche hört man?
Ja, aber das
und
ist dann, ein klassisches Meditieren.
Das
ne?
kann man für Kinder ja zum Beispiel schon einfach super machen. Und es ist rausgekommen, dass insgesamt die Kinder viel friedlicher sind, sich geiler konzentrieren können und dass zum Beispiel Streit oder sowas wie Schlägereien oder so einfach so Konfrontationen tatsächlich nachweislich nachgelassen haben.
Ja.
Ich empfehle das immer noch.
Ich hatte deswegen eben nochmal nachgeguckt. Das war auch Meditation, war auch Teil von diesem Glücksunterricht.
Ach,
ja,
Mensch.
Ich dachte nur gerade, das kriegst du ja nicht in jeder Unterrichtsstunde. Heute Mathe, erstmal 15 Minuten meditieren.
Wobei mir hätte das geholfen.
Ne? Ja, mir auch, aber dann kommst du ja überhaupt nicht zu Potte. Dann wissen die Kinder am Ende des Jahres ja
gar nichts. Ich bin aber auch so nicht
zu
Potte gekommen. Es hat einfach nur das Elend verlängert, muss man sagen. Also es hat mir nichts gebracht.
Warst du sehr schlecht in der Schule? Warst du durchgängig schlecht in der Schule?
Was ist
Nein,
das?
Ich kann die Frage beantworten. Ich habe ja hier, keine Sorge, es ist wirklich nicht für dich, aber ich habe hier diese Mappe mit, die ich gleich zu ADHS-Diagnosen bringen muss und die wollte Zeugnisse von mir sehen. Also habe ich mir gestern meine eigenen Zeugnisse angeguckt und bin bis zum Gymnasium, hatte ich überall Einsen, außer Betragen. Und als das Gymnasium kam, ist das rapide runter.
Kann man in der Grundschule schlechtes Betragen haben? Hatte da nicht jeder eine 1 oder eine 2? Ich dachte, das gebietet der Anstand, dass man nicht schlechter als eine 2 ist im Betragen.
Nein.
Wow, was hattest du denn?
Naja, eine 2, aber und
ja,
auch mal eine 2 minus.
Super.
Aber wenn der Rest alles Einsen ist, dann ist das, was rausfällt. Und dann steht auch immer, Sarah muss weniger im Unterricht quatschen. Sarah kritisiert gern, muss aber noch lernen, Kritik anzunehmen. Das ist das, was mich am allermeisten trifft. Du darfst jetzt nicht zu lange drüber lachen. Das ist
ärgerst
super
du dich, dass deine Lehrerin recht hatten? Bis heute?
Weiß man noch nicht. Das ist doch alles eine Interpretationsfrage. Vielleicht stimmt es nicht. Vielleicht hatte ich durchgängig recht und die Lehrerin hatte nicht recht.
Kann sein.
Außerdem beteiligt sich Sarah Rege am Unterricht. Sie macht sogar irgendwas mit selbstverfassten Gedichten.
Ja?
Ja, Sari war
Bring
von
mal welche
Klasse
mit.
1 bis 5 war ich ein Träumchen. Und dann kam die Pubertät und dann war alles schlimm. Dann war es mir wirklich egal. Ich habe es überhaupt nicht gefühlt. Ich bin hingegangen, weil ich musste und weil du da irgendwie raus musst aus der Nummer und halbwegs ein Abitur mit dem Rucksack haben willst. Aber ich habe wirklich das lowste Abitur mit nach Hause genommen, was so zu kriegen war. Ich habe nur noch geschwänzt. Ich weiß gar nicht warum, weil mich das nicht mehr abgeholt hat. Ich war bereit zu leben und zu knutschen und wow, was will ich später werden? Ich hatte keinen Nerv mehr für diese blöde Schule.
Also kann ich verstehen, die letzten 2 Jahre, glaube ich, habe ich auch immer mit meinem Nebensitzer, also wir machen die Scheiße jetzt nur noch für die Party hinterher, das ist klar.
Exakt.
Also irgendeine Motivation brauchte man schon, aber na, ich fand Schule immer happy socializing. Ich fand das super, dass man einfach immer Leute trifft und dass man so wo ist?
Das habe ich irgendwie outgesourced. Ich habe dann Jugendclubs entdeckt. Mein Jugendclub hieß Didgeridoo.
Oh, das klingt fetzig.
Ja, das ist, weißt du, was das ist? Weißt du, was ein Didgeridoo ist? Ja, das ist dieses Blasinstrument. Deswegen waren auch raue Mengen der Unterhaltungsaufgaben, die wir da machten, war Didgeridoos bauen.
Ach so, ich dachte spielen, das wäre noch witzig gewesen.
Naja, spielen, hast du es mal versucht.
Kann man ein Didgeridoo spielen?
Das ist halt, was bei rumkommt. Und das fand ich damals schon unattraktiv. Und es war auch relativ einfach, weil so wie wir es gemacht haben, war das nur schon so ein fertiges Rohr, wo man vorne so Wachs rankloppt, fürs Mundteil. Im Grunde wie so ein Ursaxophon.
Ah, das Ursaxophon. Das Didgeridoo ist ja das Ursaxophon.
Es kann doch sehr gut sein. In der Geschichte der Musikinstrumente nehme ich an, dass das Didgeridoo vor dem Saxophon
da war. Eins hängt vom anderen ab, ich glaube auch.
Möchtest du, das habe ich mir auf der Autofahrt im Mietwagen hierhin überlegt, ob du dir vorstellen könntest, eine Band zu sein mit mir?
Ja, was machen wir da?
Also ich spiele Ukulele, du spielst Saxophon und der Stefan spielt Klavier. Das wäre noch wichtig, weil ich bin schon mit Stefan eine Band, aber wir könnten zusammen eine größere, wie so eine All-Star-Band sein. Okay. Und Ukulele, Saxophon, Klavier klingt doch
nicht so gut.
Du fühlst es nicht?
Nee, es ist nicht so gut. Tatsächlich ist die Kombination Saxophon und Klavier nicht so geil, aber die Kombination Saxophon Ukulele ist, glaube ich, richtig schrecklich.
Hat doch vielleicht noch nie jemand versucht.
Ja,
wir müssten es erst
stimmt,
mal hören.
Stimmt. Gerade der Musikmarkt, der braucht auch neue Impulse. Vielleicht
wenn ich
von uns.
Nur die Akkorde und du aber wie so ein richtiger Profi die Melodie, so richtig rum Michael Bolton.
Ich wollte ja immer so Candy Dulfer werden mit Saxophon. Als ich, die war mal in der Stadthalle Aalen beim Jazzfest damals.
Ah, Jazzfest.
Beim Jazzfest. Und da kam eine Frau mit einem Saxophon raus und hatte eine Band dabei und stand einfach in so einem fetzigen, kurzen Kleid vorne in der Mitte auf der Bühne und hat einfach Saxophon gespielt wie so eine Göttin. Und ich kam ja aus diesem Orchester und habe da immer so meine Töne reingetrötet in das Teil und dachte so, was? Man kann so ein Star werden mit einem Saxophon?
Wundert mich auch ein bisschen, ehrlich gesagt.
Was?
Es wundert mich auch ein bisschen.
Es ist total geil. Es war wirklich, es hat mich so geflasht. Es war eine Frau. Es war eine Frau, die mein Instrument gespielt hat. Und sie hat die Stadthalle Aalen voll gemacht. Ich kann dir nicht sagen, wie mind-blowing dieser Abend für mich war. Das war super krass, wenn ich nicht so faul gewesen wäre am Saxophon. Manchmal sehe ich mich heute noch als die neue Candy Dulfer auf der Bühne in der Stadthalle.
Du kannst
Stadthalle
es noch werden wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, dass Profimusiker nicht umsonst sagen, man übt halt so 8 Stunden am Tag. Das habe ich jetzt also die letzten 15 Jahre nicht gemacht.
Wir müssen nicht mehr Profimusiker sein. Hast du denn gar nichts gelernt aus den letzten 15 Folgen mit mir? Man muss nur so hoch springen wie
ja, aber es
man
ist
muss.
Schon, nee, das will ich.
So bist du nicht.
Nee, und so habe ich es vor allem auch nicht gelernt tatsächlich. Das ist ja schon, ich habe das ja mit sehr viel Disziplin
ja, aber
gelernt.
Ja, aber das war doch dann dementsprechend auch nicht so viel Fun.
Aber es ist, Proben und Üben oder so ist oft auch kein Fun. Wobei mein Physikprofessor ja immer gesagt hat, alles Große muss durch große Frustration. Und in gewisser Weise hat er damit recht.
Lebensfroher Mensch.
Aber auch beim Spielen ist es ja so, dass der Musikdirektor damals immer gesagt hat, wenn keiner mehr Bock hat und dann spielst du es nochmal, das ist der Moment, wo sich das setzt.
Ja, das stimmt.
Und das macht natürlich keinen Spaß und man denkt natürlich, ich will das nicht zum 100. Mal spielen und trotzdem setzt natürlich über diesen Effekt irgendwann der Lernprozess auch mit ein. Insofern, also ja,
es ist beides.
Aber
es könnte auch Spaß machen.
Aber Spaß macht auch geil spielen zu können. Also wenn ich jetzt auf die Bühne gehen würde und bei jedem dritten Ton denken würde, hoffentlich spiele ich mich nicht, hätte ich keinen Bock, mich auf eine Bühne zu begeben. Aber wenn man weiß, man kann das geil und man kann das anderen Leuten zeigen und die finden es vielleicht auch geil, dann geil.
Okay, gut. Aber da wäre ich schon wieder raus, weil ich will ja, dass es immer von vornherein Spaß macht. Ich weiß, dass das Leben so nicht läuft. Aber
es macht ja Spaß, das sage ich. Du hast jetzt überhört.
Nein, du hast gesagt, alles Gute kommt durch Frust oder irgendwie sowas. Es sind zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen.
Man kann es ja auch irgendwann gut. Es ist ja nicht so, dass das dann immer so bleibt. Aber ich finde schon, dass gut, also beim Saxophon vielleicht auch, weil ich das gut kann, könnte ich mir nicht mehr vorstellen, wie es ist, das nicht gut zu können.
Ja, das ist vielleicht
das würde mir keinen Spaß machen.
Aber das Ukulelen-Ding mache ich ja jetzt auch seit 2 Jahren und ich bin erstaunlich okay dafür, dass ich immer noch nicht so richtig weiß, was ich da genau mache. Ich hatte aber durchgehend Fun dabei, weil immer ich bestimmt habe, was wir lernen. Und wenn dieser eine Akkord, ich den nicht gut greifen kann, habe ich einfach beschlossen, einen anderen zu spielen, einen, der so ähnlich klingt. Und hatte durchgehend Spaß und habe jetzt, hast du das vielleicht mitbekommen? Ich bin ein ganz bisschen stolz. Ich habe meinen ersten eigenen Song geschrieben.
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Ja, ich wusste nicht, wie man es macht. Das ist auch schon, seit Monaten liegt der schon rum. Und ich weiß auch nicht, ob es den vielleicht sogar schon gibt.
Toll.
Ich habe die anderen gefragt, sie meinten nein. Einen über wie es in meinem Kopf aussieht, nämlich sehr kompliziert. Darüber habe ich einen Song geschrieben und das schwätzt total. Also ich will kein Geld damit verdienen, aber die Leute mögen den. Vielleicht mache ich so einen Open, ist das eine Sache?
Open Ukulele?
Song, Link.
Open Song Night?
Ich weiß nicht, ich würde den Leuten den gerne schenken. Hier, ladet euch den runter, ja, und sowas. Das kann man machen. Ja, das will ich machen. Und da war ich super stolz. Auch weil ich danach, wie bei jedem Buch, was ich geschrieben habe, dachte, wow, wer hat das gemacht? Wieso, das war nicht ich. Ich wüsste, so, das, kennst du das? Wenn man was richtig Cooles macht und sich danach nicht richtig glaubt, dass man das wirklich gemacht hat.
Dass man sich nicht
hat?
So richtig damit identifizieren kann, ja?
Naja, einfach wegen der Tollness of it. Dass man sich selber.
Was ist denn das für ein Song, um Gottes Willen?
Naja, ich könnte ihn jederzeit vorspielen. Naja, nee, der ist jetzt nicht so super
toll. Zufällig habe ich meine Ukulele in der Handtasche.
Der ist nicht super toll, aber der ist toll, weil ich nicht glauben kann, dass ich das kann. Ich weiß ja bis jetzt nichts über Musik. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, dass der Akkord, dass ich mir überhaupt eine Melodie ausgedacht habe, die hoffentlich noch nicht existiert. Ich habe so Angst, dass die Hälfte davon schon von Elton John gesungen wurde. Und ich nur denke, guck mal, hier ist mein neuer Song. I'm a Rocket Man. Das ist meine große Sorge, dass ich so wenig Ahnung habe, dass ich aus Versehen einfach nur einen anderen Song vorspiele mit meinem Text und so.
Oh, we hear it.
Genau. Das klingt doch gut, oder? Und dann käme sowas wie Radio Gaga. Genau.
Ist das nicht cool? Das wär's total.
Ja, so wenig traue ich mir und gleichzeitig, das ist so eine enorme Diskrepanz bei mir, dass ich manchmal wirklich coole Sachen hinkriege und daneben stehe und denke, nee, das warst du vermutlich nicht. Ich nehme an, das ist falsch. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr schön. Das ist einfach zu gut, um wahr zu sein quasi. Ich hasse das an mir, anstatt ich einfach daneben sitze und denke, ja, ich habe jetzt einen Song geschrieben, er heißt Affen, er handelt von ADS und er ist super witzig und er hat eine echte Melodie. Nee, stattdessen stehe ich daneben und denke, ich wette, Elton John hat ihn schon mal als B-Seite gemacht. Und irgendjemand wird es rauskommen. Wobei, das wäre natürlich auch cool, ne? Wenn ich auf der Ebene wie Elton John Musik komponieren könnte.
Also man ist ja, das ist ja eh so, dass man ja eh immer von dem beeinflusst ist, was es schon gibt. Man erfindet ja eh nichts aus
Musik kannst du gar nicht mehr neu erfinden.
Gar nichts kann man neu erfinden. Also ich habe mal mit 13 oder so stand in irgendeinem Sprüchekalender, alles Kluge auf der Welt ist schon mal gedacht worden, jetzt muss man nur noch versuchen, das nochmal zu denken. Fand ich auf der einen Seite irre entspannt, auf der anderen auch irre schwer.
Ja, ist wirklich so. Ist
aber man ist ja eh nicht, also wir leben ja nicht im luftleeren Raum und sind unbeeinflusst von dem, was uns umgibt. Insofern, vielleicht bist du inspiriert davon und hast jetzt einfach einen Number One Superhit geschrieben und musst mit der Attitüde daran gehen, wie Männer oft grillen, so. Also wo auch bei Kleinigkeiten einfach so, ich habe Feuer gemacht.
Ja, ich brauche mehr sowas Männliches.
Ich habe einen Song gemacht.
Ja, und einfach der ist super gut. Mir wäre lieb, wenn du dir den mal anhören könntest. Ich schicke dir die Akkorde, damit wir dazu dann mal so eine Geschichte mit dem Saxophon machen könnten. Vielleicht kriegen wir uns dich damit
auf
die
Alner Stadt. Ich kann ja ein Solo reinspielen.
Exakt.
Kann einfach ein Solo
reintröten. So stelle ich es mir vor. Ja. So klingt Saxophon nicht richtig. Hatte ich wenigstens das richtig gemacht mit den Händen?
Du hast
Luftsaxophon?
Du hast wild mit den Händen gezittert und das und genau so kann man machen, ja. Aber
ich kann nicht gut Luftinstrumente spielen.
Ich kann super Luftinstrumente spielen.
So, guck mal, wenn ich Luftklavier spiele, sieht's immer aus, als wenn ich zwei Basketbälle gleichzeitig dribble. Nichts
Eigentlich
davon ist ein Klavier.
Müssen wir das zeigen, weil ich spiele zum Beispiel so Luftgitarre und da weiß jeder, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie eine Gitarre in der Hand.
Doch, warte, du siehst aus, als wären du Bassspieler in so einer 60er-Jahre britischen Band wärst, wo die sich die noch so
ja, ich habe die Gitarre quasi unterm Kinn oder schon fast auch in überm Gesicht.
Kannst du das nachher filmen für die Menschen, dass du einmal deinen kleinen 60er-Jahre Beatles-Bass spielst und ich mein Basketballklavier?
Ich dachte, du fragst nie.
Ach Gott, auch Mausezähnchen. Ich mache gleich schöne Videos von, wie wir richtig bekloppt aussehen bei Luftinstrumente spielen.
Ich möchte, dass die Welt das sieht, wie ich Luftgitarre spiele.
Ich möchte, dass die Leute nochmal über dich und Gorbatschow Bescheid wissen. Seit 3 Sendungen möchte ich mit dir darüber sprechen, dass du Gorbatschow interviewt hast.
Da geht's mir ein bisschen wie dir mit deinem Song. Ich habe einfach vergessen, dass ich Michail Gorbatschow interviewt habe.
Das
weil
kann schon mal passieren,
ich manchmal
Katrin.
Auch denke, es ist in einem Land vor unserer Zeit, in einem Leben, das schon abgelebt ist irgendwie.
Zumindest für Gorbatschow.
Ja, boah, das war hart.
Nein, das war nicht hart, das war einfach ein Fakt, man wird ja wohl noch. Können wir kurz eine zeitliche Einordnung machen, nur dass man ungefähr weiß, wann es war?
Oh, das war 2009, habe ich Gorbatschow interviewt, da habe ich den Deutschen Umweltpreis moderiert. Eine tolle Sache war das, sehr inspirierend, wo nur Leute tolle Preise bekommen, die alle versuchen, unsere Welt zu retten und geile Sachen machen einfach. Mhm. Und da ist, weil Michail Gorbatschow sich ja so für Klimaschutz auch engagiert hat, gewesen. Und da durfte ich den interviewen. Und damals war ich 27 Jahre alt und das alleine. Im Nachhinein denke ich nochmal so, dass Leute, also der Veranstalter oder die Veranstalterin der 27-Jährigen, die Verantwortung geben, ein Gespräch mit Michail Gorbatschow zu führen. Ich meine, das kann ja auch schief gehen. Weißt du, was ich meine? Man kann das ja auch ungeil machen.
Nee, da hast du so ein bisschen Imposter-Syndrom. Da denkst
Wirklich?
Du, na, das werde ich, wie war's denn? Das war doch bestimmt genauso, wie man es wollte.
Also,
fresh.
Ich muss die Geschichte dazu erzählen.
Ja,
das Ding, ja, okay. Das Ding ist, ich habe Geschichte-Leistungskurs gehabt.
Oh.
Und habe mich, man musste ja damals Sternchenthemen wählen, das heißt besonderer Fokus auf diese Themen und 5 davon kommen mit großer Wahrscheinlichkeit im Abitur dran. Und 5 von diesen 5 Sternchenthemen waren gefühlt Gorbatschow. Nein, aber es war so Amerika seit Anbeginn der Zeit bis heute oder Deutschland 45 bis 90. Und ich habe mich für Deutschland 45 bis 90 entschieden, weil ich dachte, dass ich es meinen Großeltern und dem Land schulde.
kleiner Größenwahnsinn mit 18. Ohne Scheiß.
Dass ich einfach dachte, ich schulde es irgendwie auch meinen Großeltern diese Zeit, die ja dann so erlebt haben, also quasi der Großteil deren Leben, dass ich mich damit einfach nochmal besonders beschäftige und da mein Abiturthema drüber mache. Ich schweife ab. Jedenfalls ist eine Frage im Abitur gewesen, inwiefern hat, erläutern Sie, und die Frage erläutern ist für mich eigentlich immer schon der Superkiller, erläutern Sie, weil ich komme dann gern ins Reden, wenn du verstehst.
Ja, aber selber schuld
auch
bei der Fragestellung.
Schreiben.
Genau mein Ding.
Erläutern Sie, inwiefern Michail Gorbatschow zur Wiedervereinigung und zum Ende des Kalten Krieges beigetragen hat. Und ich schon so, also Leute, los geht's. Aber war nicht mein bestes Abi. Ich habe da 9 Punkte gehabt in dieser Klausur, in
Was
Geschichte.
Ist denn das nochmal in
9
Zahlen?
Punkte ist eine schlechte 3.
Ja. So habe ich mein gesamtes Abi abgeschlossen.
So, und dann werde ich eben knappe 5, 6, 7 Jahre später treffe ich quasi Michail Gorbatschow. Du musst dir das vorstellen. Und mein ganzer Stress davor war die ganze Zeit, ich so, fuck, ich hatte den im Leistungskurs. Ich müsste alles über den wissen. Ich hatte nur 9 Punkte. Das gibt es doch nicht. Wie unangenehm ist das? Und bin auf die Bühne und habe einfach zu dem gesagt, Herr Gorbatschow, ich hatte Sie im Abitur. Da ging es nur um Sie. Jetzt hatte ich nur 9 Punkte. Das ist mir total peinlich. Aber ich wusste ja auch nicht, dass ich Sie mal treffe. Und es war mir so ein Bedürfnis, ihm zu sagen, dass ich quasi nicht so richtig geil equipped hier an komme und eigentlich mehr über ihn wissen könnte, als ich es tue. Dann hat er sich so kaputt gelacht und hat er, also muss er immer erst übersetzt werden, und derzeit hat er so fröhlich vor sich hingelacht und hat dann gesagt, ja, sehen Sie, da sagt noch mal jemand, was man in der Schule lernt, das braucht man nicht fürs Leben. Und ich fand das so, es war einfach ein ganz schöner Moment irgendwie, dass
also
Michail Gorbatschow, über den ich so theoretisch in dieser Klausur geschrieben habe, dann so ein ganz feines Mannequin ist, wenn du verstehst, was ich meine.
Ich finde deinen Anteil daran, ich will dir dafür applaudieren. Ich finde, das ist das ist genau meine Tasse Tee, da hinzugehen und zu sagen, folgendes, ich hatte 7 Abitur, ich sollte es besser, das ist so ohne Scheiß. Ich möchte Rosen auf dich werfen. In meiner Welt ist das eine richtig gute Einstieg für einen Interviewer, für ein nices Gespräch, fürs Eisbrechen und so.
Das ist ein Icebreaker, das kann man so sagen. So, und dann war ich aber damals so rechtschaffen stolz auch, ne, dass ich Michail Gorbatschow interviewt habe und so. Gleichzeitig ist es mir auch immer so peinlich, denke ich immer so, ich komme ja aus so einer schwäbischen Familie, wo man so, jetzt prall nicht rum, gib
mich.
Ich komme aus einer schwäbischen Familie, prall nicht rum, gib mich an, tu nicht so, als wärst du besser als die anderen und so. Bin aber zurückgekommen und dann passiert es ja trotzdem manchmal, dass Leute so sagen, und Katrin, wie läuft's bei dir? Und kurze Zeit später dachte ich, hey, ja Mann, geil, ich muss das schon erzählen, dass ich Michail Gorbatschow interviewt habe.
Ja.
Und hol so Luft und sag so, oh, ich habe neulich Michail Gorbatschow interviewt. Und jetzt klassisch Schwaben, nur damit du weißt, warum man da immer auf dem Boden und auf dem Teppich bleibt. Es grätscht immer jemand rein und sagt, du, der Karl-Heinz, der hat jetzt auch Krebs. Zusatz.
Der Krebs anderer Leute.
Warte, noch krasser. Du, und das ist so schlimm, die haben gerade erst eine neue Eibau-Küche gekauft. Ich habe da ein ganzes Programm draus gemacht, weil ich dachte, wie, das ist so, weißt du, nicht der Krebs, sondern wenn du gerade Geld für eine Einbauküche ausgeben hast und dann kriegst du Krebs. Also, weißt du, das ist das Arschige daran. Es ist so, es sagt eigentlich alles über Schwaben. Ich muss
dein
das eigentlich
Leben
gar nicht weiter.
Das klingt wirklich wie ein Comedy-Programm. Wie was? Also dein schwäbischer Teil des Lebens,
das
wo man
stimmt.
Immer denkt, ach come on, so kann's ja jetzt auch nicht. Haha. So, weißt du, aber alles, was du erzählst, ist genau das, dass du ein halbwegs okayer Mensch geworden bist, ist ehrlich gesagt, naja, das muss man schon mal sagen, Katrin, du hast es nicht leicht gehabt damals.
Die Schwaben sind einfach sehr
und das
lustig.
Ist auch, also sorry, aber die Hippie-Mutter in mir wird richtig traurig, weil ich so denke, hey, aber die Katrin hat Gorbatschow interviewt. Das, ich finde, irgendjemand muss kurz dafür Blümchen schmeißen oder sagen, na, das ist doch super cool und danach kann der Krebs ja kommen, easy peasy, aber dass man einmal dafür Hast du auch dafür ein bisschen Ei-Ei bekommen von Leuten? Wie fanden die Medien das damals? Haben die deine Sorge geteilt von wegen, du bist ja viel zu jung dafür, oder fanden die das
charmant? Nein, Medien teilen nie, dass Leute jung sind, zum Beispiel, finde ich. Das finde ich total krass. Ich finde, sobald man, da meine ich jetzt nicht mich, aber das beobachte ich bis heute, und also wir sind ja beide relativ jung gestartet. Manchmal sind Leute 24 oder so, und dann ist was Blödes passiert, man hat einen Fehler gemacht oder keine Ahnung. Mhm. Es gibt tausend Beispiele, und dann gehen vor allem die Medien da drauf und man denkt, die werden behandelt, als wären das Leute mit 60 Lebenserfahrung, tausendmal durchgespielt, die Situation, und man denkt, das ist ein ganz kleiner Mensch. Mit Mitte 20 ist man ganz kleiner Mensch.
Ja, da und findet man sich auch noch, da testet man noch das Leben und was man kann und was nicht.
Genau, und wenn man in dem Alter rausgeht, ist man nicht so wie jemand, der 20 Jahre rausgegangen ist, weil du eine ganz andere Routine und andere Erfahrung hast. Ich sage nicht, du kannst es scheiße machen und dann sollen alle sagen, Mensch, war doch gar nicht so schlecht. Aber man wird oft nach denselben Kriterien beurteilt, wie jemand, der wie Thomas Gottschalk oder so. Und man denkt, ja, also, aber da gibt's ja obviously Unterschiede. Warum findet das nie irgendwie Beachtung? Also ich erinnere mich nicht daran, aber ich würde mal tippen, dass man nicht nur, weil man jung war, einen Bonus hatte.
Na, ich weiß, nee, jetzt gar nicht wegen jung, aber auch wegen deiner netten Art, eben genau so ein Gespräch anzufangen. Also der einzige Politiker, den ich jemals richtig interviewt habe und auch nicht freiwillig, war Franz Müntefering, damals zu irgendeiner Bundestagswahl bei Viva. Und dann war Viva so, lass mal jetzt auch was mit Politik machen. Und alle so, sollten wir wirklich? Und dann haben die, und dann habe ich den Job bekommen, was im Grunde ein wahnsinniges Kompliment ist. Das weiß ich schon. Die haben halt einfach mal kurz die Reihen abgeguckt. Oliver Pocher, dann hätten wir bitte noch, lass mal Sarah nehmen. Aber ich war davon komplett überfordert. Also sowohl das Kompliment dahinter war irgendwie schön. Ah, okay, mir trauen sie es zu von all den Nasen, die hier sind. Aber ich selber habe es mir auch nicht zugetraut. Aus fehlendem Interesse, weil ich wusste schon grob, wer Franz Müntefering ist. Aber das war's dann auch. Und ich habe es aus Versehen nur gerettet durch den Satz, dass die letzte Wahl oder irgendwas nur so semi-gut gelaufen wäre. Und das fand dann aus Versehen, Gott sei Dank, die Presse so toll, dass ich semi-gut gesagt habe, ich glaube, ich kam an mit dem Satz, viele von euch werden jetzt sicher denken, who the fuck ist Franz Müntefering? Das war dann die Überschrift, wo alle Bock hatten, sich drauf zu einigen. Who the fuck ist Franz Müntefering? Dabei war es auch nur ein Zitat, das klassische Ding. Und damit war, das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Ich weiß nicht, ob der mich nett fand. Ich weiß nicht, ob meine Fragen Sinn gemacht haben. Ich nehme an schon, das war sehr übervorbereitet. Aber da saß ich da und dachte, out of my comfort zone. Ich sollte das nicht machen, nur weil ich die Schlauste bin. Vielleicht auch nicht, aber ich nehme ehrlich gesagt. Also das siehst du,
man kann jetzt wieder nur weil ich die Schlauste bin.
Naja, das ist
danke für nichts.
Guck mal, was das für ein beschissener Konflikt ist. Ne? Dass man, weil let's face it, sie werden diese Entscheidung schon getroffen haben, weil für diesen Job Sarah die Angebrachteste war. Das weiß man ja dann schon. Und das ist dann aber trotzdem irgendwie Druck. Und dann denkt man, jetzt muss ich aber auch so schlau wirken, wie die jetzt hier denken, dass ich bin. Mich hat das gestresst. Ich war immer froh, wenn einfach irgendein DJ kam und erzählt hat, wie der Videodreh in der Mojave wusste, in L.A. war Gan. Also so ein Gorbatschow hätte mich gestresst. Ich ziehe alle Hüte vor dir.
Ja, danke schön.
Werbung. So, heute werden wir endlich wieder von unserem Werbepartner Alnatura unterstützt. Jede von uns beiden geht ja mit mindestens einem Alnatura-Produkt ins Bett. Ich habe deren dicke Winterdecke, die muss jetzt bald mal ausgemistet werden. Und zwar Cotona heißt sie. Und du hast, glaube ich, das Hevea-Kissen, ne?
Ja. Ich habe aber auch so eine Decke. Für so, wenn kalt ist im Winter und so.
Winter ist jetzt durch. Aber die haben ja auch Frühlingsdecken. Das läuft ja halt gut bei denen. Und wir sind vermutlich eh nicht die Einzigen, die mit Alnatura einschlafen oder wohnen, weil Alnatura feiert dieses Jahr 40-Jähriges. Die sind ja ein Familienunternehmen und seit 1984 stehen die für guten und natürlichen Schlaf, und zwar mit nachhaltigen und ökologischen Produkten, und zwar fürs gesamte Zuhause.
Ja, es ist wirklich super, weil man findet da wirklich alles. Matratzen, Steppwaren und nachhaltige Möbel. Und was ich besonders gut finde, ist, dass die Produkte auftragsbezogen hergestellt werden meistens. Also es gibt nicht so unnötige Überproduktion. Und 75% sind made in Germany. Der Rest stammt auf jeden Fall aus dem benachbarten EU Ausland. Und falls ihr jetzt sagt, das klingt ja alles herrlich, aber irgendwie, ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie komme ich denn jetzt hier zu gutem Schlaf? Bei Alnatura seid ihr wirklich an der richtigen Adresse, weil es gibt für euch eine Fachberatung durch zertifizierte Schlafexperten. Ja, also bei Alnatura lebt und arbeitet man nachhaltig, und das wirklich schon immer, und es gibt auch ein komplett veganes Sortiment.
Crazy. Also wenn das jetzt was für euch ist, dann haben wir für euch extra einen Rabattcode, und zwar BAKU5, also BA für Bauerfeind, KU für Kuttner und 5 für naja, ich sag mal 5, also Baku 5. Und damit spart ihr 5%.
5%?
Die 5, ja, ja, ist schon richtig. 5% auf euren Einkauf bei Alnatura und zwar ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Code ist bis zum 11. Mai 24 gültig und alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes. Ich werde mir da jetzt vermutlich einfach so eine Frühlingsdecke schießen.
Ja, happy Ratzeling allen, ey.
Ja, Mann. Du darfst da zu Recht stolz drauf sein. Und der Krebs und die Einbauküche von dem anderen Dude sind nicht wichtiger als das, Katrin. Das will ich dir mitgeben für dein
Danke,
Leben.
Danke, aber ich weiß nicht, ob du das auch kennst oder es kennen vielleicht auch viele. Es gibt manchmal, vor allem wenn man sein Heimatdorf oder den Heimatort oder so verlassen hat, gibt es super oft im Heimatdorf oder Heimatort immer nur die Ebene, die es da immer gab und immer gibt. Ich habe mich super lange gefragt, warum das so ist. Ob die Welt, die du mitbringst, eine Bedrohung ist. Ob die Welt da
nicht...
Die ich
persönlich mitbringe?
Ja, ja, die man quasi mit zurückbringt. Dahin, wo man herkommt.
So, ja,
ob das
ja, ja,
eine Bedrohung für die Menschen da ist, wenn man da zu ausschweifend, zu toll, zu groß, zu
super
anders.
Guter Punkt.
Also wenn man das nicht so richtig versteht oder wenn die das nicht so gut einordnen können, dass dann lieber das Thema gewechselt wird oder lieber so, ja gut, aber hier neulich, hier bei mir im Garten oder so. Ich kenne ganz viele, die mir das erzählen.
Das glaube ich sofort. Das macht super viel Sinn, jetzt wo du es sagst.
Also ich weiß nicht, ob das der Grund ist.
Doch.
Ich habe auf jeden Fall super viel darüber
nach-
Ja, doch, das ist der Grund.
Das wird schon so
das
sein.
Das ist es. Doch, das haben wir jetzt. Ich frage mich eben immer, warum mir das auch so viele erzählen, weil man könnte ja noch denken, ja, in meinem Job, es ist vielleicht auch ein bisschen weit weg zu sagen, da saß Michael Gorbatschow oder wer auch immer. Und da ist es vielleicht naheliegender zu sagen, lass mal lieber wieder auf einer Ebene treffen, auf der ich dich kenne, wo, da warst du doch so wie früher und so. Bei mir ist zum Beispiel auch super wichtig, dass ich da immer noch Schwäbisch spreche, weil sonst denken alle, oh, jetzt ist sie abgehoben, jetzt denkt sie,
sie
ist was Besseres.
Redest du so die
ganze Zeit da? Rede die ganze Zeit so, damit die Leute nicht das Gefühl haben, ich bin jetzt irgendwer anders. Das ist total krass.
Es sagt aber auch was über dich aus.
Ich bin sehr entgegenkommend.
Also nee, auch über mir. Ich fühle dich total. Guck mal, ich bin ja nicht auf dem Land groß geworden. Deswegen ist die Diskrepanz nicht so groß. Ich komme aus der Mediengroßstadt nach Hause.
Und auch aus einer Familie, wo schon Medien eine Rolle gespielt haben. Deswegen ist es vielleicht
aber
bei dir nicht so.
Aber selbst da ist es, ne, wenn irgendwie Mama und meine Tante und noch meine Oma damals und meine Schwester, wir sitzen um einen sehr engen Tisch und trinken aus Zwiebelmustertassen? Kennst du Zwiebelmuster?
Nee.
Dieses Blau auf, das klassische Omi Blau auf Weiß. Zwiebelmuster heißt das. Trinken
cool.
Kleine Käffchen und essen einen Kuchen, der nur so mittelgeil ist. Da ist es auch irgendwie falsch, wenn jemand sagt, und bei dir so? Und dann muss man sagen, naja, also Pink und Shakira und Mariah Carey hatte ich neulich getroffen. Da fühlt man sich sofort wie ein Arschloch.
Mhm.
Dabei ist das aber eben nun mal das, was gerade unser Leben ist. Und man fühlt sich, oder ich fühle mich da genauso, wie du es beschreibst, im Sinne von, ich sollte nicht so viel hier mitbringen. Das wirkt irgendwie prätentiös. Und das ist so weit weg von dem, was meine Tante, die Kellner hat, und meine Mutter, die da irgendwas macht. Dann schämt man sich sofort dafür. Das finde ich aber irgendwie auch falsch, weil schließlich macht man ja auch was Tolles und ist ja auch trotzdem stolz drauf. Und wenn jemand in der Familie erzählt, wie geil einem sein eigener Job gelungen ist, dann will man eigentlich auch sagen, ich hatte ein Interview mit Michael Stipe und das war richtig gut. Und dann, aber irgendwie wundert es mich nicht, dass die Reaktion ist, die Oma hat aber neulich im Garten die Regenrinne nicht sauber gekriegt und die hat es wirklich versucht. Ich fühle das. Und weil du gesagt hast, das macht so viel Sinn, dass das bedrohlich ist.
Ja, ich kenne eben viele, die sagen, dass die Eltern oder wer auch immer aus der Family, das zum Beispiel selten nachgefragt wird. Jetzt nicht nur bei Leuten aus Medien, sondern Leuten aus allen möglichen Bereichen, dass die so sagen, ja, irgendwie gibt es diese Ebene, die es immer gab von früher, aber das, was einen so aktuell beschäftigt oder so, kann oft als Thema nicht mehr besprochen werden. Das finde ich irgendwie interessant.
Ja, aber nur aufgrund diesem, also da ist schon, finde ich schon, so eine Mediendiskrepanz zum Rest der Welt. So Menschen,
das
die
kommt
richtige
eh nochmal
Jobs
dazu, finde ich. Aber auch bei richtigen Jobs. Leute mit richtigen Jobs erzählen mir das.
Echt?
Ja.
Ich habe das Gefühl, über Hunde und Heirat und all den Kram
das
kann ich
sind
super viel reden.
Ja, aber das ist ja, aber ja, klar, da kann ja jeder mitreden. Das sind ja wieder die Mainstream-Themen. Aber ich habe auch Freunde, die arbeiten, das ist jetzt kein abgefahrener Job mehr, irgendwas mit IT. Frag mich nicht, ich verstehe es meistens nicht, aber es gibt einen
Computer,
Freund, der erzählt
bestimmt,
mir seit 15 stimmt. Jahren, was er macht. Und jedes Mal, wenn das Gespräch fertig ist, denke ich, was macht der Markus eigentlich beruflich? Ich muss irgendwann nochmal versuchen,
Friends,
das zu verstehen.
Das ist wie bei Friends, wo niemand weiß, was Chandler beruflich macht.
Quasi. Quasi ja. So. Und da werden auch keine Nachfragen gestellt. Und das ist jetzt aber trotzdem kein super abgefahrener Job, den der hat. Ich weiß, wenn ich mal mich anstrengen würde, würde ich es auch verstehen.
Aber
und so.
Vielleicht aber deswegen keine Nachfragen, ja, weil jeder denkt, ich verstehe die Antwort
ich
nicht.
Ich frage jedes Mal, sag mal, was machst du eigentlich beruflich?
Ja?
Ja klar, ich will es halt alles
aber
Tages
dann merkt verstehen. Ihr doch die Antwort mal. Oder durch gezielte Nachfragen. Wenn der jetzt nur IT das antwortet.
Ist für mich wie alles Mathe mit Zahlen oder was programmieren oder so. Es ist wirklich so, in der Sekunde, wo der anfängt zu reden, habe ich so...
Du bist doch technische Journalistin. Ich dachte, das ist genau dein Herz müsste klingen.
Aber zum Beispiel Zahlen, wenn du jetzt einen Satz sagst mit 3 Zahlen, dann kann ich den nicht aufnehmen, weil Mathe zum Beispiel nicht durchgehend schlecht, das wäre ja deine Frage von vorher, ich möchte sie jetzt gerne beantworten.
Ja, gerne.
Mathe aber immer durchgehend sehr schlecht zum Beispiel. Obwohl später im Studium ging's. Ich habe ja dann nochmal Mathe studiert, um es mir selber zu beweisen.
Oh, du bist so verrückt. Das macht so gar keinen Sinn. Die eine Sache mag und kann ich nicht so gut. Lass mal studieren.
Ja, trotzdem ist es bis heute so geblieben, dass wenn ich jetzt zum Beispiel bei Frau Jordan stellt gleich bei dieser Serie, musste ich manchmal sagen, 2 Drittel der Frauenförderung, die müssen wir abziehen. Dann haben wir noch 5 Drittel für Lichter in dunklen Wegen, damit Frauen nachts nicht überfallen werden oder so. Und die Tatsache, dass ich so, und jetzt kann ich es schon nicht mehr wiederholen.
5 Drittel?
2 Drittel und 5 Drittel in einem Satz sagen muss, wir müssen die Szene wirklich, ich brauche normalerweise 1, 2, lass mal 3 Takes. Es kann sein, ich brauche 10 Takes, um einen Satz mit 2 Drittel und was war's? 5 Zehntel, ne?
Nee, 5 Drittel.
5 Drittel.
Das kann ich, es nicht. Ich glaube, 5 Drittel gibt's gar nicht.
Das ist wie bei dir mit deinem Auto. Es ist nicht menschenmöglich, dass du, und so ist es, wenn der Markus über seinen Job erzählt, ist es so, es ist bestimmt ganz leicht, aber ich kann es nicht aufnehmen.
Man muss auch nicht. Es gibt so viel, was du aufnehmen musst. Es kann sein, dass der Job von Markus nicht dazu gehört. Der Markus muss ja nicht traurig sein.
Zu viele Zahlen.
Du bist ja trotzdem, findet er ja statt in deinem Leben. Allein durch diese Verzweiflung mit den ganzen Zahlen.
Ich frage ihn auch oft, wie es ihm geht in seinem Job, aber ich verstehe halt grundsätzlich nicht, was er macht.
Frag ihn mal das nächste Mal, dass ich frage, was er macht.
Okay, vielleicht, aber wenn du dann verstehst, ja, das ist ja dann, oh Gott, dann kommt mein Ego ja nie wieder aus dem Keller.
Ja, aber du könntest dann immer noch sagen, aber ich habe Gorbatschow
interviewt. Ich hab's verstanden. Ja. Soll ich dir nochmal erklären?
Es ist sehr wahrscheinlich, dass es so laufen wird, Katrin, denn in manchen Sachen bin ich
auch. Weil du bist schlau, sie haben dich mit Franz Müntefering reden lassen.
Und ich durfte Fuck sagen.
Aber auch manchmal sehr beeindruckend, wie man so bestehende Systeme sprengen kann, indem man einfach nur ein Wort sagt, das da nicht reinpasst. Ne? Mit Fuck zum Beispiel, dann ist gleich der ganze politische Rahmen gesprengt. Also, oh mein Gott, sie hat Fuck gesagt, bei was mit Politik?
Aber so war es damals nicht. Also ich habe darüber überhaupt nicht nachgedacht. Classic. Ich habe es einfach gesagt, weil das irgendwie eine sinnvolle Anmoderation zu sein scheint. Du kannst ja bei Viva nicht reingehen in die Sendung interaktiv und sagen, heute Franz Müntefering. Denn zu Recht denkt jeder, who the fuck ist Franz Müntefering. Ich fand es nur fair. Und die Zeitungen haben nur Riesenglück gehabt, das gar nicht doof gefunden, glaube ich, sondern die fanden so, ha, genau, so kann man es eigentlich auch sagen. Und die Politiker haben es für sich, oder die politischen Zeitungen haben es für sich genutzt, denn der Satz, who the fuck is Franz Müntefering, sagt ja auch nochmal was anderes, außer dass die Viva-Leute den nicht kennen. Da habe ich einfach nur Schwein gehabt.
Aber das meine ich ja, man mit sowas Kleinem das ganze Ding quasi mal kurz auf links
ziehen
kann.
Ja, aber das ist auch genau das, was du bei Gorbatschow gemacht hast. Das ist im Grunde eigentlich eine ganz gute Form von Manipulation, also oder Flucht nach vorne. Das ist so schlau, deswegen ziehe ich richtig den Hut davor, dass du dieses Gespräch so angefangen hast. Ich finde es richtig geil.
Ich wollte eigentlich noch ein anderes lustiges Beispiel erwähnen, weil damals ist es auch so gewesen, warum auch immer ich da jetzt drauf komme, David Garrett, du weißt, von dem ich jetzt gelesen habe.
Warte, ist das der nicht Geiger? Der Geiger ist das. Das
gibt ja noch einen David Getter. Angeblich David Getter.
Das ist ja sehr ähnlich, aber Garrett und Getter.
Aber das ist sehr lustig.
Garrett ist offenes Hemd und Geige, richtig? Getter ist... Was denn? Ist das doch sehr
ähnlich?
Ja, nein,
die sind so weit auseinander.
Ja, vom Namen nicht.
Aber wenn man die Person jetzt gegenüberstellt, muss man sagen, das ist sehr lustig.
Garrett war der mit dem offenen, lange Haar.
Und der hat ja nie ein Hemd getragen. Und das hat ja
Thema Nacktheit.
Diesmal nicht. Aber das hat ja diese Klassikwelt, alle waren so, der trägt kein Hemd, er kommt auf den roten Teppich und er trägt. Und es war dein Fuck in Politik, war sein, ich gehe ohne Hemd zu einem klassischen Konzert. Und alle sind durchgedreht darüber. Und das ist doch total lustig. Ich habe das damals schon gelesen. Also mit so einer Kleinigkeit, dass der da jetzt ohne Hemd hingeht, kann man den ganzen Betrieb quasi
auf den
Kopf
stellen.
Ja,
aber das ist ja auch nicht Pop so richtig gewesen erstmal. Ne? So sowas wie Geigen ist doch eine ganze Zeit lang einfach besetzt gewesen durch das ist was Seriöses. Und deswegen hatten die Leute, die zuerst auf die Idee kamen, lass mal Pop machen, hatten es halt super einfach, weil die einfach wirklich nur die Knopfleiste aufreißen mussten, drei Brusthaare zeigen und schon war kackegal, was du spielst.
Ja, und auch wieder super schwer, weil alle, die halt Klassik sehr ernst nehmen. Ja, ja, und wir nehmen schon, leben in einem Land, wo Kunst und Kultur auch immer sehr ernst genommen wird und wenig Spaß machen soll, wenn es ernst gemeint sein soll, mein Eindruck zumindest, dass das häufig so ist, die den ja alle total schrecklich und furchtbar fanden, weil die alle gesagt haben, also, kann man ja jetzt gar nichts machen mit Klassik.
Ja, und naja, dann und wenn du dann aber, genau, wenn du dann auch noch nackig bist, also ich finde es gar keinen günstigen Einstieg, ehrlich gesagt, von ihm. Andererseits, vielleicht hätte es auch gereicht, dass er lange Haare hat. Hier mal so ein Man-Bun, das hätte doch gereicht, man muss ja nicht gleich alles geben, was man hat, aber dafür finden die den halt auch heiß as fuck, ne? Der hat ja so richtige also so kriegst du sie dann halt auch, ne?
Also, der hat auf jeden Fall Classic Great Again gemacht, muss man sagen. Also ich kenne Leute, die wussten vorher nicht, wer Beethoven ist oder Mozart und die dann so, also dieser David Garrett.
Jeder weiß, wer Beethoven und Mozart, nur man weiß noch nicht, was also die gespielt haben.
Also jetzt machen wir so lange diesen Podcast und du verstehst meinen Humor immer noch nicht.
Also ich arbeite jeden Tag
ich jetzt dran.
Gag
erklärt,
also. Entschuldigung, ist ja gut, Entschuldigung. Ich nehme Sachen manchmal zu ernst, ich kann Sachen manchmal wirklich nicht trennen. Die Info denkt so, nee, aber warte mal, das ist glaube ich falsch.
Kennen die Leute. Moment, hier wurde nicht korrekt argumentiert.
Ich bin alleine ziemlich witzig, aber ich kann den Humor anderer Leute nachhaltig zerstören. Das stimmt schon. Einfach nur durch so ein Kinderding. Entschuldigung, Frau Lehrerin, ich habe aber eine andere Frage.
Ich glaube, das stimmt so nicht. Kann das sein?
Lass mich in meinem Zeugnis nochmal nachgucken. Sarah weiß immer alles besser. Sarah hat von nichts eine Ahnung, glaubt's aber.
Also du weißt, Leute, die vorher relativ wenig mit Klassik zu tun hatten, wussten auf einmal dolle Bescheid und waren viel bei Konzerten.
Ja, war das denn gut? Hat der dann einfach nur Beethoven in knackig gespielt oder hat der... Oder hat der Popsongs anders? Also
knackig ist auch einfach so.
Na, ich hab's mir jetzt, was weiß ich,
knackig,
was
sexy. Fetzig.
Ja, genau.
Hat das gefetzt?
In fetzig.
Ja, also.
Naja, in hat das rasiert. Was sagt man denn heute? Ich weiß es nicht. Hat er
besser.
Hat er richtig gut geflext? Nee. Irgendwann weiß ich. Ich kenne Jugendsprache. Ich höre Jam FM. Ich nehme an, er hat richtig geflext am Beethoven.
Ja, er hat richtig. Ich glaube schon, dass
er. Also
man
hat
sagen
er Beethoven
kann,
geflext? Oder hat er eigenen Stuff geflext?
Er hat. Nee. Er ist ein Interpreteur. Und er ist quasi die Beyoncé an der Geige. Also er spielt, was schon da ist und spielt das anders. Auf David Garrett Art und ohne Hemd. Knackig quasi.
Ich habe das Gefühl, dass knackig genau das richtige Wort ist. Willst du noch eine gute Nachricht? Wir sind ja
unbedingt
fast durch. Wir haben kaum noch Zeit für richtige Themen.
Klingt auch.
Ey, die Leute lieben uns. Ich finde, ich bin so, kriegst du wirklich keine Nachrichten? Sag mal ganz ehrlich, kokettierst du damit?
Nein, ich kriege wirklich keine Nachrichten.
Weil ich kriege so viel Kram, auch nach der letzten, oder ja, wie viel haben wir schon gemacht? Ich sehe schon gar nicht mehr durch, dass Leute richtig das abfeiern und sagen, yay, heute ist mein Geburtstag und ihr seid wieder da. Die Leute finden uns viel besser, als ich finde, dass wir es verdient haben. Und das ist ein richtig schönes Gefühl.
Das schneiden
Gefühl.
Wir raus.
Das schneiden
mal.
Wir nicht
doch,
raus.
Das schneiden wir jetzt schon mal raus. Du musst das jetzt
das
auch mal lernen.
Das wirkt doch auch nett,
nee,
kokett.
Das ist wie mit deiner Ukulele und dem Lied. Du musst jetzt auch mal stolz sein auf die Sachen, die da sind. Und mit dem Kinofilm beim letzten Mal. Das wird jetzt hier nicht immer mit Füßen getreten.
Okay,
das ist ein
Tip-Top-Podcast.
Das
ich komme nochmal rein und mach's ganz anders.
Ja,
pass auf,
anders.
Die Leute lieben uns und zwar vollkommen zu Recht. Ich war bei Radio 1
weil wir richtig flexen,
vor einer Woche,
fetzen
oder,
und
weil wir fetzen
sind.
Und flexen. Und ich war bei Radio 1 in so einer Live-Sendung, wo aber nur, das war super süß, so 9 Leute im Publikum waren. Und die sind, glaube ich, auch nur, weil die vorbeigekommen sind, weil das im Bikini war. Im Sinne von, ach, was ist denn hier? Komm, wir setzen uns
ach,
mal
guck
hin.
Guck mal, da ist warm, lass mal reingehen und da ist Licht.
Ich habe mit nichts gerechnet. Ich habe mich da hingesetzt und schön mit Marion Brasch gesprochen. Und sie meinte irgendwann, du hast ja auch einen Podcast mit Katrin Bauerfeind. Und ich war schon so im, ja, das ist ganz fein Modus. Und dann haben 2 von den 9 Leuten gemacht. Und da dachte ich, was? Von 9 random Leuten sind 2, die es so gut finden, dass sie das Bedürfnis haben, zu machen. Die Leute mögen uns. Wir müssen das mal lernen. Auch du musst es mal lernen.
Ja, ich denke ja immer, dass die Leute nur dich gut finden. Deswegen
ja,
auch
das
dir.
Heimlich denke ich das auch.
Ja, deine Fans sind und immer denken, ja, die andere Eule sitzt halt auch mit dabei. Aber Gott sei Dank,
nein, das
auch
ist, weil die so respektvoll sind, wie man sich sie auch nicht vorstellen kann.
Nein,
die schreiben immer,
Fall.
Ich soll dir auch Bescheid sagen.
Ja.
Ich werde anfangen, denen so Stinkefinger zurückzuschreiben und zu sagen, Alter, go for yourself.
Das ist deine Reaktion, auch wenn man nett ist. Du Stinkefinger,
naja, nein, aber ich habe nicht die Zeit und Energie, um all die guten Nachrichten.
Schick denen von mir viele Küsse. Viele Küsse.
Du bist so eine faule Sau. Schick das jetzt ab jetzt, das ganze Lob an Katrin, die kann schon damit umgehen. Mann, ey, super sauer
ich kann
geworden.
Nichts mehr aufnehmen, sonst weiß ich am Ende
pass
nicht mehr,
auf.
Wo mein Auto steht. Deswegen bitte ich ja darum, dass die Leute mir nicht schreiben, weil ich Angst habe, dass alles andere darunter verschütt geht.
Aber unter Liebe, es geht verschütt unter Liebe. Das könnte dir auch passieren. So, eine gute Nachricht habe ich noch.
Ja, bitte.
Und zwar, hier habe ich neulich schon anmoderiert. Man kann jetzt bald Parkinson im Schlaf erkennen. Ich finde es relevant. Willst du wissen, wie?
Ich dachte,
wie?
Im Schlaf heilen. Ich so, heilen, heilen, heilen.
Ja, ja, aber erkennen ist immer der erste Schritt zur Heilung, sagt man ja. Forscherin des MIT. MIT?
MIT.
MIT, was heißt Mystical Internal
Nein,
Tea
es ist
Corporation?
Das Massachusetts Institute of Technology.
Die Katrin, wie sie aus dem Nichts auf einmal ohne die Hilfe von Lennart gewusst hat. Ich meine, du
wusste
hast
ich auch.
Aus dem Schlaf
ich
zwei
versichere
Drittel der
mich aber immer
gewusst.
Noch mal zurück, recherchiere das lieber noch mal,
ja,
bevor
genau,
ich was
ich,
Falsches
so bin ich
sage.
Auch. Das ist genau mein Ding.
Will ich lieber noch mal nicht, dass die Leute denken, Gott, ist sie dumm, sie weiß nicht, das ist Massachusetts Institute of Technology.
Also
im
Massachusetts Institute of Technology haben sie eine neue Methode entwickelt, mit der Parkinson frühzeitig erkannt werden kann. Ein spezielles Gerät analysiert die Atmung im Schlaf und registriert die Krankheit lange vor Ausbruch schwerer Symptome. Das Gerät kann zu Hause genutzt werden, was nur fair ist, weil da schläft man ja meistens.
Ja.
Mehr Informationen darfst du nicht abfragen. Wir hatten uns darauf geeinigt, wir machen nur
Überschrift
und Unterüberschrift. Ja, du hast so ein Fragengesicht.
Ich hatte ein paar Fragen als MIT.
Mehr werde ich dazu nicht sagen, Katrin.
Okay, interessant. Ist
so
gut, finde ich schön.
War doch schön gewesen.
Ja, was willst du heute schon raus?
Na, wir schulden den Leuten doch jetzt nur noch 6 Minuten. Willst du wirklich immer auf 1 Stunde 6?
Ich kann Nein, noch, überhaupt nicht.
Ich kann noch schon über meine motivierende Wasserflasche sprechen.
Ich bin ein Einstünder auf jeden Fall. Ich finde das super. 1 Stunde ist genau richtig, finde ich.
Und dann rede ich nächste Woche über meine motivierende Wasserflasche.
Was ist denn mit deiner motivierenden Wasserflasche?
Ja, siehst du, stell die Frage doch endlich mal laut, damit ich sie beantworten kann.
Was ist denn eine motivierende Wasserflasche?
Es ist was ganz Schlimmes eigentlich. Was? Ja, ich muss mehr trinken, obviously, weil jeder mehr trinken muss. Ich hasse trinken, es gibt für mich überhaupt gar keinen
Solange
Grund,
Wasser
zu trinken.
Solange es noch Wasser gibt, trinkt, Leute, trinkt.
Ja, schön auf Vorrat trinken. Jedenfalls habe ich jetzt damit angefangen und damit man nicht dauernd zum Wasserhahn rennen muss, wollte ich mir so eine große Wasserflasche kaufen, 1 Liter. Und habe dabei festgestellt, dass es die einfach mit motivierenden Sprüchen gibt. Also die sind, wenn die sexy sind, nur eingeteilt in 8 Uhr morgens, 10 Uhr morgens, sodass man ungefähr weiß, wie viel man trinken soll pro Stunde, damit du nicht 1 Liter sofort trinkst.
So idiotensicheres Trinken
ja,
quasi.
Naja, Mutti braucht das. Aber man sollte meinen, da hört es schon auf. Nein, es kommt auch noch Motivation ins Spiel. Es gibt Flaschen, wo tatsächlich steht, yay, nur noch 3-mal trinken und gegen Ende, wow, bald bist du fertig.
Wo steht das?
Stell dir vor, das wäre die Wasserflasche und dann ist an der Seite einfach wie bei einem Messbecher.
Ist raufgedruckt.
Ja, raufgedruckt.
Okay.
Und auf meiner steht nur 8 Uhr, wo ich auch denke, come on, ich war im Leben noch nicht um 8 a.m. Ich weiß gar nicht, wie die Welt aussieht um 8 a.m. Und habe mir dann ausgerechnet, okay, deren 8 Uhr morgens ist, sagen wir mal, 11 Uhr bei mir. Und dann geht's ich gucke nie drauf, aber in so viel... In 7 Zentimeter Schritten, 7 Zentimeter Wasser muss ich dann trinken. Und da stehen nur Uhrzeiten. Das ist die sexy Akademiker-Variante. Aber für manche Leute gibt's eben auch, you go, girl, nur noch 300 Milliliter. Gleich hast du es geschafft, nur noch einen Schluck. Und dachte ich kurz, ah, vielleicht ist das was für mich. Ich muss manchmal motiviert werden. Und dann hatte ich aber so viel Verachtung dafür, dass mir eine Flasche sagt, yay. Und dann dachte ich, nee, so läuft's nicht. Und jetzt habe ich die 8 Uhr morgens Flasche und schäme mich jeden Tag, dass ich nie um 8 wach bin. Das wollte ich dir erzählen, dass es das jetzt schon gibt, dass auf Wasserflaschen steht, ja Mann, noch ein Schluck, einer geht noch.
Soll ich dir was sagen?
Ja, sag mir was.
Es macht mir richtig Angst. Ich finde das richtig schrecklich.
Ist das nicht auch was Schwäbisches?
Aber wenn man Leuten jetzt schon sagen muss, wie die trinken müssen, dann ist doch bald vorbei. Dann brauchen wir uns doch auch nicht mehr dolle anstrengen jetzt mit irgendwas,
oder? Ich würde mich gerne drüber lustig machen, aber rate, wer derjenige
ist, den man
sagen muss.
Ich meine, guck dir das an. Auf der einen Seite gibt es Forscher vom Massachusetts Institute of Technology, die rausfinden, dass du Parkinson hast im Schlaf. Und auf der anderen Seite, also, ich muss noch 13, warte mal. Ich finde das ganz, oh Gott. Ich finde aber auch, dass die Leute mittlerweile glauben, so unmündig zu sein, nicht mehr zu wissen, wie man trinkt. Richtig krass. Stell dir doch
look
einfach.
At me. Ich weiß nicht, wie man trinkt. Ich denke dann
du
immer.
Du findest aber auch, glaube ich, diesen Gadget-Gedanken so geil. Aber reicht es nicht dir einfach? Du musst ja, also man sagt, der Darm oder was auch immer, dein System kann ja gar nicht Unmengen an Wasser verarbeiten. Es reicht, wenn du zum Beispiel einmal in einer halben Stunde ein Glas Wasser trinkst.
Also, exakt.
Kannst du nicht das einfach machen?
Naja, ja, aber dann müsste ich mir halt alle Nase lang Wecker stellen auf 1/2 Stunde. Also erstens neige ich dazu aus Faulheit, mein erster Gedanke ist schon mal grundsätzlich falsch. Ich denke, okay, man soll 2 Liter Wasser am Tag trinken, komm, dann baller ich das jetzt alles weg. Dann habe ich es ja, jeder weiß ja, dass das nicht funktioniert.
Das bringt gar nichts.
Aber ich dachte schon, stimmt nicht. Dafür also schon mal die Unterteilung auf den Wasserflaschen, weil es genau das ist, was du sagst. Man soll 1 mal pro Stunde 7 Zentimeter Wasser trinken oder was auch immer. Und das finde ich schon gut, weil der Freak in mir möchte dann so Sachen abarbeiten. Das würde mich stressen, nicht zu wissen, wie viel
Hast
soll ich denn.
Hast du es mal mit einem Habit-Tracker probiert, wo man... genau solche Sachen, da kann man so Kästchen anmalen für Sachen, die man gemacht hat.
Du
und
findest
so.
Eine motivierende Wasserflasche kompliziert, aber willst mir einen Habit-Tracker an? Also also das ist ja noch schlimmer als eine Flasche, wo ganz
zart steht. Aber du hast wieder eine Flasche aus Plastik gekauft. Irgendjemand hat Kohle damit gemacht. Das ist Verschwendung von Ressourcen unnötigerweise.
Aus Plastik
weil
ist.
Du
vielleicht
hast
ist das
schon
aus
Gläser zu Hause.
Recyceltem Glas.
Ist es?
Lass mich. Unverschämt, dass du von hinten um diese Ecke kommst.
Du hast Gläser zu Hause und du kannst es einfach anders. Aber was mische ich mich ein? Es geht mich nichts an. Jeder soll sein Wasser trinken, wie er es trinken
Lass
möchte.
Lass mich, ich muss jetzt meine 7 Zentimeter trinken, von wie immer spät es jetzt ist. Bis nächste Woche, Katrin.